Jesus ist auferstanden, erlebt. Als ich das Theaterstück das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie geht es eigentlich der Lari? Wie ist ihr an dieser Sitzung ergangen, wo sie hat müssen, Personen entlassen oder sich überlegen, wer wird entlassen? Ich habe mich auch gefragt, wird sie weiterhin Menschen begegnen, die ihr von dieser Hoffnung erzählen, die wir heute an Ostern so feiern, wo wir daran denken? Gott ist auferstanden. Du, Stefan, es hat sicher noch ein Plätzchen für dich. Komm, sitz noch einmal ab. Hey, da vorne hat es noch ganz gute Plätze. Nicht, dass du zwei Stunden musst stehen. Hey, schon? Ja, ist super. Herzlich willkommen. Ja, wie wird es ihr gehen? Wird sie Menschen begegnen, wo Jesus von dieser Hoffnung erzählen? Oder wird sie irgendwie in einem esoterischen Angebot fündig? Ich denke, sie war eine Person, die suchend war, die wirklich mehr hat wollen als einfach ihre Karriere und das, was sie bis jetzt erreicht hat. Ich habe mich auch gefragt, wie es dem Philipp gegangen ist. Der Philipp, der sich so, oh, ich Dummkopf, oder? Hat die Chance verpasst. Die Chance verpasst, von Jesus Zeuge sein und vor dem Telefon noch einen gross ermutigt, oder? Er soll doch nur Mut haben und genau, die Sache über die Bühne bringen. Ich weiss nicht, wer du bist in dieser Geschichte. Ob du heute Morgen da bist und vielleicht mehr denkst, ja, ich würde eigentlich gerne mal wirklich von dieser Hoffnung hören. Von dieser Hoffnung, die Christen haben, gerade auch mit Ostern, wo Jesus auferstanden ist, wo Jesus wieder zurückkommt zum Leben aus dem Tod. Vielleicht bist du aber auch eher der Philipp, der mit der verpassten Chance, und hast dich vielleicht auch oft schon so gefühlt und denkst, Mann, bin ich dämlich. Wieder einmal mehr also eine gute Chance zwischen Zürich und Bern verpasst. Wir sind heute am Morgen bereits im 5. Teil von unseren 42 Tagen Leben für meine Freunde. Und wir werden uns überlegen, wie wir unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Bekannten, unseren Kindern, unseren Eltern von dieser Hoffnung erzählen können, die wir seit Ostern haben. Die gewaltige Hoffnung. Und es geht um seine Geschichte und deine Geschichte. Gott ist Realität. Er ist erlebbar. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Im Fußball gibt es manchmal einen Spieler, der im Stürmer einen steilen Pass gibt. Und der Stürmer muss innerhalb von Sekunden schnell entscheiden, ob er den Ball annimmt und abdruckt oder ob er den Pass an sich vorübergehen lässt. Und ich kenne solche Situationen von Gott, wo Gott mir manchmal so steil Pass gibt und ich in Sekundenbruchteil entscheiden muss, was sage ich jetzt zu dieser Person? Und ich muss sagen, ich habe mich schon oft geärgert, dass ich so Steilpässe an mir vorübergehen lassen. Chancen, die ich verpasst habe. Und ich habe mich schon oft gefragt, Mann, wie blöd bist du? Jetzt wäre die Möglichkeit gewesen und du lässt einfach an dir vorbeigehen lassen. Ist einfach verpennt. Manchmal bin ich einfach zu feige, von dieser Hoffnung von Jesus zu erzählen. Also wie wir das in dem Anspiel heute Morgen gesehen haben. Wie können wir kommunizieren, so dass es ankommt? Wie können wir die Chance besser nutzen, die Gott uns bereitstellt? Und das macht er, denke ich, immer wieder. Kurz bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird mit Kraft ausgerüstet. Kraft vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird Wohnung nehmen. Und er wird euch befähigen. Und der Petrus sagt etwas sehr Ähnliches. Er sagt, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Also zuerst, Jesus ist das Zentrum von unserem Leben. Und dann sagt er weiter und sagt, jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Jesus sagt, und der Petrus, wir sollen seine Züge sein. Wir sollen von dieser Hoffnung reden, die uns erfüllt. Und die Leute fragen uns nicht nach unserer Hoffnung. Hey, was hast du für eine Hoffnung? Aber die Leute erzählen von uns, dass sie gerade dran sind, in den nächsten paar Stunden ein paar Leute entzulassen. Die Leute erzählen uns von ihren Sehnsüchten, was sie bewegt, was sie vielleicht bedrückt, von ihren Nöten, von ihren Ängsten. Was haben wir denn für eine Hoffnung? Was erzählen wir ihnen? Ich bin dem Wort Zeugen ein bisschen nachgegangen. Griechisch heisst das Martys. Wir kennen das Wort vom Märtyrer. Zeugen sind eigentlich nichts anderes als Märtyrer. Und was machen Märtyrer? Sie sterben für ihren Glauben. Und ich muss euch sagen, manchmal ist es für mich wie Sterben für meinen Glauben, wenn ich merke, ich sitze dem Zugabteil jemand gegenüber, er erzählt mir seine Geschichte und ich finde nicht den Einstieg für den Glauben, für meine Hoffnung. Und innerlich stirb ich und denke, boah, wieder eine Chance verpasst. Oder vielleicht stirbst du manchmal, wenn du denkst, oh, wenn die Geschäftsleitung erfährt, dass ich an Jesus glaube, dass ich in so eine Freikirche gehe. Was denken nächstes dir? Ich staune manchmal, wie schwach und ängstlich wir Christen sind. Ich erlebe manchmal Leute, die von der Esoterik überzeugt sind und wie die das mir vortragen. Oder andere Sachen. Und dann denke ich manchmal, boah, und was erzähle ich? Wie begeistert bin ich von Jesus, von dieser Hoffnung, von der Auferstehung an Ostern? Und gell, es ist schon so, in gewissen Ländern werden sie wirklich zu Märtyrern Christen. Umgebracht wegen ihrem Glauben. Vor 3 Jahren ist der Ehemann von der Susanne Geske auf brutalste Art und Weise in der Türkei ermordet worden. Einfach weil er Christ war. Und die Türkei ist nicht so weit weg. Vielleicht einige schon Ferien gemacht in der Türkei. Es gibt viele Menschen, die wirklich ihr Leben lönnt, weil sie an Jesus glauben. Nun, was ist ein Zeuge? Das juristische Lexikon definiert Zeuge folgendermaßen: Ein Zeuge ist eine Person, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Für die Zeugeneigenschaft genügt es, dass die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann, sodass auch Kinder und Geisteskranke als Zeuge in Betracht kommen. Die Aussage eines Zeugen muss vollständig und wahrheitsgemäß sein, andernfalls ist sie strafbare Falschaussage oder sogar Meineid. Also Zeugen sind etwas für Kinder. Kinder können eine wahre Aussage machen. Also für das, was man nicht studiert hat, oder letztes Jahr hat jemand gesagt am Freitag so, ja, wenn du das nicht kannst als Pfarrer, wie soll ich das als Laie können? Ja, Pfarrer haben nicht Mut studiert. Und es braucht Mut, aber nicht Theologie, zum Zeugen zu sein. Ein Zeuge berichtet Tatsachen. Tatsachen von dem, was er erlebt hat, wo er Gottes Kraft erfahren hat. Und wenn mit Jesus unterwegs ist, der hat eine Geschichte mit Jesus, der hat viele Geschichten mit Jesus. Der erlebt Gott. Und es ist unsere Aufgabe, von dem zu erzählen, was wir mit Gott erleben. Vielleicht ist deine Geschichte weniger spektakulär als die von Nicky Cruz. Seine Geschichte ist beschrieben im Buch «Das Kreuz und die Messerhelden». Das ist ein älteres Buch. Aber Nicky Cruz war ein Gangboss gewesen, und er hat mit Drogen gedealt, er hat Menschen umgebracht. Das hat sie zum täglichen Business gehört. Und eines Tages ist ihm ein Christ begegnet. Und der Christ hat zu ihm gesagt, du kannst mich in Stücke schneiden. Und jedes Stück Fleisch wird zu dir rufen, Gott, Jesus liebt dich. Und das hat den Nicky Cruz so beeindruckt, dass er sein Leben 180 Grad umgekehrt hat, Christ geworden ist und sein ganzes altes Leben verloren hat. Er ist ein neuer Mensch geworden. Du wirst jetzt vielleicht denken, genau das ist mein Problem. Ich habe nicht so eine Geschichte. Ich habe nie mit Drogen gedealt, ich habe noch keine Menschen umgebracht, ich hoffe es wenigstens. Das ist genau mein Problem, ich kann gar nicht so eine Geschichte erzählen. Aber weißt du, du lebst in einem Umfeld, wo die Leute sagen, genau das ist das Problem. Der Nicky Cruz, der braucht Jesus, der hat Menschen umgebracht, der hat mit Drogen gedealt. Das habe ich gar nie gemacht. Ist gut, hat er Jesus kennengelernt und ein neues Leben erfahren. Aber ich brauche das nicht. Mein Leben ist ganz normal. 0815. Und genau dann kommt deine Geschichte zum Tragen. Deine ganz normale Geschichte, die nicht spektakulär ist, aber die du mit Jesus hast. Oder wir leben in einem gut bürgerlichen Milieu. Und wir verkehren mit solchen Leuten, die stinknormal sind. Oder wie wir auch. Und die müssen erfahren, was eine stinknormale Person mit Jesus erlebt. Und nicht ein Drogendealer und ein Mörder. Verstehst du, wie wichtig deine Geschichte ist, die ganz normal ist? Die nicht unbedingt spektakulär ist. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen von einem Pharisäer. Ein strenggläubiger Pharisäer, ein typischer Typ von der damaligen Zeit. Und er hat mit Pharisäer geredet. Die Pharisäer, die Frommen, haben ihn immer wieder angeklagt. Wie würdest du dich verteidigen, wenn du angeklagt würdest in einem Verhör? So die Anklage lautet, du bist Christ, wir haben recherchiert, du gehst in die Effige Illnaue Fredikon, du hast eine Bibel daheim, du liest in der Bibel, du betest sogar. Was würdest du sagen? Ja, das ist ja nicht so schlimm, oder? Also, der Rudi Josura, ehemaliger Moderator von DRS1, ja, der glaubt auch an Jesus und der Werner Messmer, der ehemalige Politiker, der glaubt auch an Jesus. Und Justin Bieber glaubt anscheinend auch an Jesus. Also, was ist da so falsch? Schauen wir mal, was der Pharisäer macht. Der Pharisäer, der an Jesus geglaubt hat. Es ist auch interessant, was er macht. Er erzählt immer wieder seine Geschichte. Und zwar mehrfach in der Apostelgeschichte. Ihr könnt das immer wieder nachlesen. Er erzählt seine Geschichte. Seine Geschichte, wie sein Leben aussieht ohne Jesus Christus. Und dann erzählt er ziemlich genau, wie er Jesus kennengelernt hat. Und er erzählt weiter, wie sein Leben jetzt mit Jesus aussieht. Er erzählt einfach seine Geschichte. Ich glaube, Geschichte ist wegen dem so wichtig, weil die fast niemand kann hinterfragen und anzweifeln. Oder wenn du etwas erlebt hast, dann muss dich schon jemand zum Lügner abstempeln. Wenn er das nicht annimmt, was du sagst. Aber wenn du etwas erlebt hast, so subjektiv wie das auch ist, es ist dein Erlebnis. Lassen wir doch mal die Geschichte so Vers für Vers durch. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre. Habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Als der Pharisäer sagt, hey, look, ich habe bei euch gelebt, als Pharisäer, von Jugend an bin ich bei euch gewesen. Ihr kennt mich. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte. Derjenigen der Pharisäer und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Er sagt, ich bin einer von euch gewesen. Ich bin einer von euch gewesen. So wie ihr jetzt seid. Wenn ich nur heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Jetzt bezieht er sich noch aufs Alte Testament, an das, was die Juden glaubt haben, seine Ankläger. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt. Und das ausgerechnet von Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Er erzählt, wie es ihm persönlich gegangen ist. Ich habe genauso gedacht, der Jesus, das ist ein Verführer. Die Christen, die müssen wir verfolgen. Das war ja seine Situation. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit der nötigen Vollmacht von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Der Pharisäer sagt, hey, das, was ihr jetzt gerade mit mir macht, das habe ich auch gemacht. Genau das Gleiche. Und dann geht es weiter. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechender Vollmacht ausgestattet. Und jetzt passiert etwas unterwegs. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Der Paulus berichtet von seiner Bekehrung, von seiner Begegnung mit Jesus Christus. Unterwegs, vom Weg nach Damaskus. Er erzählt einfach, was er erlebt hat. Das Licht ist gekommen, es war mega hell gewesen und ich habe eine Stimme gehört. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden. Und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Also was macht der Paulus, der Pharisäer? Er erzählt, wenn Jesus kennengelernt hat, er erzählt, was Jesus ihm aufgetragen hat. Und zwar ziemlich detailliert. Einfach so, wie er es erlebt hat. Und dann kommt er in seine Verteidigungsrede zum Dritten. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eines. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war, und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihren verkehrten Weg zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Das alles führte schließlich dazu, dass die Juden über mich herfielen, als ich in Jerusalem im Tempel war und mich umzubringen versuchten. Doch Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erster von den Toten auferstehen werde und allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Der Paulus erzählt unter anderem Ostern. Jesus ist auferstanden, er lebt. Vom Karfreitag kommen wir her. Was macht der Pharisäer, der Paulus? Er erzählt, wie sein Leben aussieht ohne Jesus. Er erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat, und das kann ganz unterschiedlich sein. Und er erzählt, wie sein Leben weitergegangen ist mit Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde die Geschichte enorm beeindruckend, was der Paulus erlebt hat. Eine Geschichte hat eine unheimliche Kraft, eine Dynamik. Und vielleicht bist du heute Morgen das erste Mal da. Und Gott hat mit dir auch angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Du hast vielleicht gar noch nicht realisiert, dass Gott an dir dran ist und mit dir eine Geschichte schreibt. Und eine Etappe von dieser Geschichte ist, dass du heute da sitzt und die Geschichte von dem Paulus hörst. Von einem Menschen, der ja ohne Hoffnung gelebt hat, der zerstörerisch gelebt hat und der in Jesus Christus eine Hoffnung gefunden hat. Könnte sein, dass du genau in dieser Geschichte heute Morgen da sitzt. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, könnte sein, dass du das erste Mal gemerkt hast, was für eine Kraft so eine Geschichte hat. Und dass vielleicht deine Geschichte bei anderen Menschen könnte auslösen. Gott schreibt Geschichte mit dir. Jetzt, heute. Und in Bezug auf das Zeugensein gibt es noch ein Geheimnis. Das möchte ich heute Morgen noch verraten. Und da verlassen wir jetzt Ostern ein bisschen. Da gehen wir jetzt schon ein bisschen voraus. Wir kennen wahrscheinlich alle den Petrus. Und der ist oft bekannt als die Person, die Jesus dreimal verleugnet hat. Oder er ist gefragt worden, gehörst du nicht auch zu denen? Und der Petrus hat gesagt, nein, ich gehe nicht zu denen. Und das letzte Mal hat er geflucht und gemacht und da wirklich gesiracht, ich gehöre nicht zu denen. Und ein bisschen später steht der Petrus vor Tausenden von Menschen in Jerusalem und sagt ihnen, ihr habt den Messias gekreuzigt. Ihr seid schuld am Tod vom Messias. Tönt Buss und kehrt um. was ist mit dem Petrus um alles in der Welt passiert? Wir haben angefangen mit dem Vers. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wir probieren aus eigener Kraft Zeugen zu sein für Jesus. Und das ist ein Krampf. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Liebe Freunde, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis vom Leben als Christ. Erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Und zwar nicht nur einisch, sondern immer wieder. Ich bete immer wieder mal, Herr Jesus, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Herr Jesus, ich möchte, dass du ganz über mein Leben bestimmen kannst. Wann hast du das letzte Mal so gebetet? Herr Jesus, erfülle mich mit dem Geist. Paulus sagt den Epheser, den Christen, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das sagt er den Christen. Und in Apostelgeschichte 4 haben die Christen gebetet und dann sind sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Das sind Christen gewesen. Also die den Geist schon gehabt haben. Epheser 5, 18, das ist eine grammatikalische Form, da hat es ein Imperativ drin und es ist eine durative Form. Ist nicht so wichtig, also jetzt, ich sage euch einfach, was das bedeutet. Das Imperativ steht für, du sollst es aktiv suchen, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Und das Durativ, das in dem innen vorkommt, ist immer wieder, bleib dran, erfüllt zu werden mit Gottes Geist. Ich bin überzeugt, dass es ein grosses Geheimnis ist, vom immer wieder erfüllt werden vom Heiligen Geist. Sonst haben wir keine Kraft. Sonst ist unser Christsein selbstgemachte Frömmigkeit. Und wo das herführt, das kennen wir von der Geschichte. Jesus sagt, wenn ihr euren Kindern als Väter, wenn sie euch um Brot bitten, in der Schlange gebt, respektiv kein Stein, und wenn sie euch um einen Fisch bitten, keine Schlange, wie viel mehr wird Gott euch seinen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Ich weiss, gewisse haben bei dem Thema Angst. Angst aus verschiedenen Erfahrungen aus der Vergangenheit, vielleicht auch mit gewissen Gruppierungen. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Wir sollen voll Heiligem Geist sein. Und wenn das uns Jesus sagt, wenn uns das die Bibel sagt, dann kann es nicht falsch sein. Zeugen sein heisst, in der Kraft vom Heiligen Geist von dem zu erzählen, wie wir ohne Jesus gelebt haben, wie wir Jesus kennengelernt haben und wie wir jetzt mit Jesus leben. Und das, wie wir jetzt mit Jesus leben, das geht weiter und weiter, oder? Wir erleben immer wieder Neues mit Jesus, mit dem, was er in unserem Leben verändert. Ich möchte dich einladen, dich auch immer wieder vom Heiligen Geist zu erfüllen zu lassen. Seine Kraft ermöglicht es, dass wir Zeugen sind. Ich möchte mit Apostelgeschichte 26, Vers 16 schließen. Da heißt, doch jetzt steht auf. Vielleicht ist das Zeugensein für dich schon lange ein Thema. Vielleicht hast du das irgendwo beerdigt und hast dich zurückgezogen. Aber ich möchte dich ermutigen, heute an Ostern, wo Jesus verstanden ist und lebt, wir haben nicht einen toten Herr. Wir haben einen auferstandenen, einen lebenden, einer, der bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen neue Kraft vom Heiligen Geist erleben. Pfingsten ist nicht nur am Pfingsten. Pfingsten ist jeden Tag neu. Jeden Tag neu soll Gottes Geist mein Leben bestimmen. Ich möchte abschließend beten, auch gerade um das Erfülltsein und neu ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist. Und wenn du möchtest, dann gib doch Gott Legitimation, dich zu erfüllen. Und ich lade dich ein, als äußeres Zeichen von dieser Legitimation, wenn wir jetzt beten, dann stand doch dazu auf, wenn du das möchtest. Vielleicht möchtest du auch symbolisch die Hände ausstrecken und sagen, Jesus, ich möchte bereit sein für dich, ich möchte dich empfangen. Ich lade ein, wer möchte, dazu aufzustehen und ich werde beten. Herr Jesus, wir sind heute Morgen vor dir, weil wir dich brauchen. Ich danke dir, dass du verstanden bist, dass du lebst und dass du mitten unter uns bist, so wie du das verheißen hast. Und es ist ein Privileg, der Zeuge sein für dich, weil das bedeutet, dass wir dich kennen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben einen Haufen Stress und Krämpfe, wenn wir es aus eigener Kraft probieren. Und ich möchte dich bitten, dass wir aus deiner Kraft leben. Du sagst in der Bibel, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und ich bitte dich, Jesus, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Rüste uns aus, damit wir deine Zeugen sein können. Damit wir von dieser Hoffnung erzählen können, die wir seit Ostern haben. Ich möchte für diejenigen unter uns bitten, die das vielleicht noch nie gebetet haben. Oder schon lange nicht mehr. Ich möchte dich bitten, komm und bestimm du über unser Leben. Erfüll du uns neu, stärk du uns neu, rüst du uns zu. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Hilf uns, dein Wille zu tun. Ich möchte dich, Jesus, für die unter uns bitten, die dich noch nicht kennen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie anrührst, dass du sie zu dir ziehst, dass sie ihrem Herz spüren, da gibt es noch eine neue Vision. Gib ihnen den Mut, sich dir anzuvertrauen, weil du gut bist. Danke, Jesus. Danke, dass du mit uns eine persönliche Geschichte schreibst. Danke, dass wir deine Zeugen sein dürfen. Amen.